Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihnen in unserer Reihe Diskurs Religion, Beiträge zur Religionsgeschichte und religiösen Zeitgeschichte. Die Autorin wird kurz berichten, wie sie zu dem Thema kam, wie sie das Thema entwickelt hat. Sie wird ein bisschen aus dem Buch lesen und steht dann selbstverständlich auch für Sie für Fragen und für Interesse zur Verfügung. Ich danke Ihnen, Frau Bigalke.
Hallo, danke für Ihr Interesse. Vielleicht noch kurz zu meinem Fachgebiet. Ich habe diese Arbeit geschrieben als Religionswissenschaftlerin. Das heißt, ich bin keine Theologin. Das heißt, dass ich weder ein kritisches Verhältnis zum Gegenstand habe, noch ein besonders sympathisches, sondern ich habe versucht, eine neutrale Haltung einzunehmen, so wie jeder gute Historiker das tun soll. Und Ziel der Religionswissenschaft ist es, jegliche religiöse Tradition, ob das jetzt Traditionen sind, die uns näher stehen oder ferner stehen, als Fremdbeschreibung, als Außensicht zu erforschen. Nicht für eine einzutreten, nicht sich zum Anwalt der Gegenstände machen, aber eben auch nicht als Kritiker aufzutreten. So viel mal meines Hintergrundes, jetzt zum Gegenstand. Stellen Sie sich vor, Leipzig vor 100 Jahren, Messestadt. In dieser Messestadt gibt es vegetarische Cafés und vegetarische Speisehäuser. Und wenn man da mal reinzoomt, dann sieht man, dass da nicht nur Vegetarier sitzen, sondern da sitzen Buddhisten, da sitzen Tierschützer, da sitzen Impfgegner, da sitzen Magnetiseure, da sitzen, was sie sich auch immer vorstellen. Und diese Leute debattieren über bestimmte Themen und diese Leute teilen bestimmte Themen. Und ich als Religionswissenschaftlerin habe aus der Perspektive der Esoteriker in der Gruppe geforscht. Und das waren vor 100 Jahren eine relativ kleine Gruppe, die aber bekannt wurde, weil später aus ihren Kreisen Rudolf Steiner hervorgegangen ist, der die anthroposophische Gesellschaft gegründet hat. So, worüber reden die? Erstmal, die Theosophen stammen aus den USA und haben dann relativ schnell Anhänger überall auf der Welt gefunden, unter anderem halt auch in Deutschland. Und ihr Vereinsmotto oder ihre Programmatik war zum einen Studium der okkulten Wissenschaften. Ich erzähle gleich, was das unter anderem bedeutet hat. Dann Gründung einer Bruderschaft der Menschheit und das Interesse an orientalischer, asiatischer Literatur. Das heißt, die Theosophen sind diejenigen, die zum ersten Mal hinduistische und buddhistische Literatur popularisiert haben, kann man so sagen. Darin besteht auch ihre große historische Bedeutung. Sie waren Kritiker der Naturwissenschaften, sie waren Kritiker der Kirchen und sie haben dafür plädiert, dass man vor allen Dingen, wenn man jetzt auf Europa guckt oder auf den Mittelmeerraum, die sogenannten mystischen Strömungen der Religion vergleichend studiert. Das heißt, wenn Sie sich fürs Judentum interessiert haben, dann für die Kabbala. Wenn Sie sich fürs Christentum interessiert haben, dann für die mystischen Strömungen. Beim Islam eher für sufische Traditionen. So, und dann geht's los. Was macht man, wenn man bekannt werden will, um diese Zeit? Man gründet einen Verein. Und das wären so richtige Vereinsmeier. Das bleibt nicht dabei in diesen Cafés, sondern man mietet Vereinsräume an. Man gründet eine Volksbibliothek, man gründet eine Zeitschrift. Dann hat man, wenn man richtig gute Anhänger hat, Referenten, die für die Sache eintreten. Und die hatten 2, 3 Leute, die waren richtig dabei, die haben ihr ganzes Leben der Sache gewidmet, sogenannte Reisereferenten. Die sind durch ganz Deutschland, Schweiz, Österreich bis nach Königsberg gefahren, dank des Eisenbahnnetzes, und haben Werbung gemacht für die theosophische Sache. Der Rekord 1902, Edwin Böhme, 155 Vorträge an 56 Orten. Sie sehen, der ist das ganze Jahr über gereist und das hat dann auch schnell Früchte getragen. Die haben zum Leipzig bald 100 Mitglieder und überregional dann mehrere hundert Mitglieder. Und die hatten dann auch einen Dachverband, in dem sie sich organisiert haben. So viel zur Vereinsmeierei. Was haben die gemacht? In den Zeitschriften lässt sich finden, dass die viele Vorträge gehalten haben, die hatten Studienabende, die hatten religiöse Erziehung für Jugendliche, die hatten Logenabende, das waren dann so kleine Gruppen, wo auch esoterische Andachten gehalten wurden. Und da wurde auch viel gelesen. So sehr, dass Historiker sagen, die Theosophie ist irgendwie auch sowas wie eine Lesereligion. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und das war so ein bisschen der Aufhänger. Was haben die noch gemacht? Und wenn man dann schaut, was so die Praktiken waren, dann wird es interessant. Daher auch so ein bisschen meine Forschungsperspektive, esoterische Praktiken. Also, sie haben unter Anleitung meditiert. Sie haben Yoga betrieben. Sie haben Aurenforschung betrieben. Das heißt, sie gingen davon aus, dass unser Körper eine Aura hat und jemand, der begabt ist, kann diese Aura erkennen und kann auch erkennen, welche Farben die hat. Und die Farben geben Auskunft über unsere Persönlichkeit. Bis hin dazu, dass Aura-Diagnose betrieben wird im Hinblick auf die Sittlichkeit der Mitglieder. Ne? Sind es gute Mitglieder oder soll der überhaupt Mitglied werden? Stimmt was mit seiner Aura nicht? Muss der vielleicht noch an sich arbeiten? Und jetzt gibt es eben einen Bereich, worüber die reden, und das teilen die mit den Vegetariern. Und jetzt wird es interessant, denn der Zusammenhang zwischen Körper und Geist und Seele und der Umwelteinflüsse und wie man richtig leben soll, das ist ein weites Netzwerk von Diskutanten, und sie haben da sozusagen große Schnittbereiche mit den, sage ich jetzt mal, normalen Vegetariern der Zeit. Nur, dass eben meine Esoteriker esoterische Begründungen dafür haben, warum sie sich vegetarisch ernähren. Erstmal noch zu der Kritik. Lebensreform und Esoterik, das steht für Zivilisationskritik. Das heißt, mit Vegetariern, Buddhisten, Tierschützern, Impfgegnern kritisieren sie die Verstädterung, den Alkoholismus unter den Arbeitern, den Kapitalismus, die Massentierhaltung, die Verelendung der Arbeitung und so weiter und so fort, und entwickeln da drin eine eigene Position. Warum ernähren die sich vegetarisch? Nochmal zurück zur Aurenforschung. Die haben ein Körperbild, das in mehreren Hüllen denkt. Das heißt, hier ist sozusagen der grobstoffliche Bereich, und je mehr man nach außen kommt, sind es feinstoffliche Körper, bis es sozusagen endet. Das heißt, meine Körpergrenze ist nicht hier, sondern vielleicht da, wo der Stuhl ist. Das hat aber Konsequenzen. Das hat nämlich Konsequenzen, wenn ich mich mit anderen Menschen treffe. Deren negative Ausdünstung, deren schlechte Gedanken, deren schlechter Charakter kann mich sozusagen negativ beeinflussen, weil gedacht ist, dass diese Körperhüllen Kanäle haben, wo ein Austausch stattfindet. Und das hat Konsequenzen. Zum einen für mein eigenes Verhalten, ne? Habe ich gute Gedanken, begegne ich meinem Gegenüber freundlich, oder auch eben werde ich negativ beeinflusst. Und das klingt jetzt so abstrakt, aber Sie müssen sich das ganz praktisch vorstellen. Sie gehen durch die Straßen, kommen an einem Fleischerladen vorbei, wo Tiere getötet werden und wo Fleisch verkauft wird. Da machen Sie bitte einen Bogen drum, denn die negativen Elementargeister, die an diesem Fleischerladen hängen, die beeinflussen sozusagen den Körper negativ. Das heißt, es gibt Tabuzonen in der Stadt, an die man nicht lang geht. Sie gehen nicht in Wirtshäuser. Da wird geraucht, da wird getrunken. Und sozusagen diese negativen Ausdünstungen von Alkoholkonsum und so weiter beeinflussen einen negativ. Ein Stichwort zu der Zeit, das auch literarisch verarbeitet wurde, ist der Schlachthof. Leo Tolstoi schreibt über den Schlachthof in Tula, Upton Sinclair über die Schlachthöfe und die Zustände in den Schlachthöfen in Chicago. Und auch das wird sozusagen aufgegriffen, die Idee, dass da tote Tiere und ihre Elementargeister um diesen Schlachthof herum wie so eine Wolke hängen, und da hat man als Theosoph nicht vorbeizugehen. Das heißt, wir haben zwei Begründungen. Wir haben einmal eine Mitleid- und Tierethik, die dazu führt, vegetarisch sich ernähren soll. Und man hat eine esoterische Begründung, man soll seinen Körper reinhalten. und da hat man reinzuhalten, weil man sonst sozusagen diese esoterischen Praktiken wie Aurenforschung, Hellsehen, Astralreisen gar nicht machen kann. Denn um das machen zu können, um befähigt zu sein, muss der Körper rein sein. Ich kann natürlich als Historikerin nicht beweisen, ob das wirklich Vegetarier waren. Was ich sagen kann, ist, gegenüber den Vereinsmitgliedern, gegenüber anderen Theosophen wird Fleischabstinenz demonstriert. Deswegen trifft man sich in vegetarischen Cafés, trinkt Mandelmilch. Und was man zu Hause tut, das kann auch ich nicht überprüfen. Dazu müsste man gegebenenfalls Tagebücher lesen, wenn man welche auftreibt, was nicht so einfach ist. Was ich sagen kann, ist, in Leipzig zu dieser Zeit war es möglich, sich vegetarisch zu ernähren. Und das hat mich am meisten überrascht. Das ist wie heute. Es gab Reformwarenhandlungen in fast jedem Stadtteil. Es gab Versandabteilungen. Das heißt, auch auf dem Land hätte ich mich vegetarisch ernähren können. Es gab Nussmühlen. Es gab Nussmus. Es gab Mandelmilch. Es gab Trockenfrüchte, Kaffeeersatz. Es gab alle Produkte, die es nötig machten, um sich so zu versorgen und die Anleitung, wie man das macht. Dann beim Fragen, was sind das für Leute, die da Mitglied werden? Ja, also und da fing die Detektivarbeit an, denn man musste ja herausfinden, was haben die für Berufe, wo wohnen die, um eine Einschätzung zu treffen, was das für Leute sind. Und da waren Mitgliederlisten, die mir zur Verfügung standen. Und über die Adressen habe ich dann übers Leipziger Stadtadressbuch die Berufe recherchiert. Und dann stellte sich heraus, von den 300 Theosophen in Leipzig waren sehr viele Postbeamte, Lokomotivführer, kleine Kaufmänner, sehr viele Volksschullehrer. Und dann habe ich mich gefragt, was treibt die Leute an? Warum machen die Yoga? Warum werden die Vegetarier? Warum lesen die schwierige buddhistische Texte? Warum? Und auch das Warum ist für so einen Historiker schwierig. Man kann ja nicht in die Köpfe gucken. Man kann versuchen, aus den Texten mögliche Motive zu rekonstruieren. Und ein Motiv ist die Sinnsuche. Das heißt, viele Vegetarier oder viele Theosophen sagen, sie sind zu der Sache gekommen aus einer persönlichen Krise. Das kann eine seelische Krise sein, aber viele waren auch chronisch krank, konnten von der Schulmedizin nicht geheilt werden, haben sich dann über die Naturheilkunde mit theosophischen Schriften beschäftigt und waren dann plötzlich bei der Sache, waren geheilt und waren natürlich als überzeugte sozusagen Missionare der Bewegung. Das trifft man so häufig an, dass man schon sagen kann, das ist eins der ganz der typischen Hinwendungsgeschichten. Aber das reicht nicht aus. Warum, wenn ich Sinn suche, könnte ich ja theoretisch auch was anderes machen. Ich könnte Alkoholiker werden, ich könnte mir eine Katze kaufen. Warum wende ich mich esoterischen Schriften zu? Und das Zweite ist sozusagen der Wert, der Bildung darstellte zu der Zeit. Bildung, den man auch sozusagen in der Volksschule schon bekam. Aber Bildung, die nicht für alle gleich verfügbar war. Ne? Nicht alle hatten Abitur, vor allen Dingen nicht diese subalternen Beamten. Sie hatten nicht Zugang zu bildungsbürgerlichen Kreisen. Da kam man nicht so einfach rein. Also entwickelte man alternative Bildungskonzepte, die einem verfügbar waren. Und dazu gehörte unter anderem eben das Beschäftigung mit Religionsgeschichte, mit alternativen Lebensweisen, alternativer Medizin und Ernährung, um sein Leben zu verbessern und auch um zu demonstrieren in dieser Askese, in dieser strengen Lebensweise, dass man hart arbeitet, dass dieser Aufstieg als Beamter, dass das nicht unverdient ist, dass man kein Sitzenbleiber ist, kein Faulenzer und so weiter. Das war den Leuten wichtig. Also dieser Zusammenhang Bildung und Arbeit, Bildung als Arbeit, das war denen total wichtig. Und auch mit den theosophischen Interessen verbinden, denn wenn man permanent an seinem Selbst arbeitet, um hell zu sehen, um sich höher zu entwickeln, um Astralreisen zu machen, dann geht es sozusagen eine Verbindung miteinander ein, nahtlos, das ist dann völlig unproblematisch. So. Warum ist das jetzt interessant? Warum beschäftigt man sich mit sowas? Warum zählt man Mitgliederlisten aus und popelt sich durch die Stadtadressbücher der Stadt? Für Religionswissenschaftler ist das interessant, weil die Theosophen eine religiöse Gruppe darstellen, die zur alternativ-religiösen Landschaft gehört. Abseits der Großkirchen entwickeln sich in diesen Nischen religiöse Entwürfe, die explizit nicht christlich sind, die versuchen, einerseits eine Kirchenkritik, aber andererseits neureligiöse Entwürfe miteinander zu verbinden. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, das sind Leute, die Buddhismus und Hinduismus oder Ideen des Buddhismus und Hinduismus verfügbar machen fürs Volk und sich da viel Mühe beigeben, ne, was nicht so einfach ist. Das heißt, die nehmen sich Texte von Indologen und schreiben die um. Die versuchen ihren Mitgliedern komplizierte Sanskrit-Begriffe in so Vokabularien beizubringen. Da gibt es ganz süße Bücher, wo sie dann Vokabeln gelernt haben, die ganzen buddhistischen Begriffe und was das bedeutet und die Körperhüllennamen und die, ne, also das ist ein Fass ohne Ende, deswegen auch diese ganzen Studienabende, wo die da gesessen haben und gelernt haben. Also das ist für Religionsler interessant, deswegen auch das Thema. Und es hat Folgen für die Ernährungsgeschichte. Das waren ja reine Nischen. Wer hat sich schon vegetarisch ernährt? Oder wer hat seine eigene Nussmühle zu Hause gehabt? Oder wer hat sich mit Tierethik beschäftigt? Oder mit dem gesundheitsfördernden Aspekten von Vegetarismus? Das ist für uns heute gang und gäbe. Und das hat zu dieser Zeit begonnen und sich institutionalisiert. Und davon sind die Theosophen ein Teil. Interessant sind die Theosophen auch für die Kunstgeschichte, weil viele Künstler sich mit diesen Texten beschäftigt haben und es gibt mittlerweile auch schon Ausstellungen, die den Einfluss auf die Kunstgeschichte rekonstruieren und natürlich auch den Einfluss auf die Literatur. Viele englische und deutsche Literaten waren Theosophen oder waren zeitweise Theosophen und haben sich da auch inhaltlich für ihre Literatur inspirieren lassen. So, und
Kurz kann man lesen.
Ich hoffe, ich habe eine Stelle aus dem Buch gewählt, die Sie interessiert. Ne? Ist ja immer so mit wissenschaftlicher Literatur. Ist nicht zum Vorlesen geeignet. Ich habe jetzt aus dem Bereich ausgewählt, wo ich Annoncen, Heiratsannoncen und Berufsanzeigen ausgewertet habe. Das war für mich eine spannende Quelle, um zu sehen, wie haben die das gelebt? Haben die es ernst gemeint? Und wenn ja, wie haben die eigentlich ihren Lebensstil organisiert? Spätestens 1899 bestand im sächsischen Bisan die theosophische Missionssiedlung Eiland, die genossenschaftliche Arbeit anbot und auch für die Freunde der Natur und ihrer Heilverfahren offen stand, denen sie sich als Sommerfrische für 12 Mark pro Woche bei vegetarischer Beköstigung anempfahl. Als eine Therapiemethode für Atemwegserkrankungen wurde dort von dem Theosophen Franz Hartmann die entwickelte Behandlung mit Lignosulfid angeboten. Des Weiteren existierte im thüringischen Ziegenhain bei Jena das Erziehungsheim Theosophinum mit Rohkosternährung, in dem sich Kinder und Jugendliche während der Ferien bis hin zum Abitur vorbereiten konnten. Sie erhielten aber auch Unterricht in Musik, Land- und Gartenbau sowie in den Werkstätten vor Ort. Ein Abdruck eines Fotos in der Zeitschrift Vegetarische Warte zeigt ein Fachwerkhaus mit der Aufschrift Theosophinum Luftbad. Der Betreiber war der privatgelehrte Mathematiker und Physiker Dr. Friedrich Haft. Luftbäder, das sind wie so offene Bungalows, also wo an mindestens eine Wand frei ist, wo man relativ leicht bekleidet Gymnastik machte oder einfach sich nur hinstellte und atmete, frei vom Korsett. Ja, also es ging natürlich auch um eine sanfte Art der körperlichen Betätigung. Bei den Stellenanzeigen überwogen die Angebote von Küchen- und Haushaltshilfen. So konnten junge Damen zur Erlernung der fleischlosen Reformküche und Hauswirtschaft auf dem Obstgut Sachsenhof in Klingberg Beschäftigung finden. Dabei bestand von Seiten einiger Arbeitgeber nicht nur das Angebot eines Arbeitsverhältnisses, sondern auch die Möglichkeit auf Familienanschluss. Wie wichtig der soziale Anschluss an Gleichgesinnte war, bezeugt diese Anzeige. Zitat: Gartentechniker, Vegetarier, theosophischer Gesinnung, mit gründlicher Erfahrung auf gesamten Gebiete des Gartenbaus, sucht zum 15. August oder später dauernde Stellung, in der ihm seine Lebensweise im Fortkommen nicht hindert. Er wäre auch bereit, die Leitung einer Gärtnerei oder Neuanlagen zu übernehmen. Entfernung gleichgültig, Anschluss an Gleichgesinnte erwünscht. Offerten unter Techniker, Postlagern Stargard in Mecklenburg. Die Anzeigen der Reformerzeitschriften als Quellengattung gesondert in den Blick zu kriegen, lohnt sich, weil sie zuweilen Auskünfte über das Privatleben bekannter Reformer und Autoren geben. So suchte der Autor Hans Freimark über Annoncen eine neue Anstellung. Junger Theosoph, Vegetarier, kaufmännisch gebildet, mit allen literarischen und redaktionellen Arbeiten vertraut, schriftstellerisch tätig, in Abfassung und Abhaltung von Vorträgen bewandert, zurzeit Mitarbeiter eines literarisch tätigen Arztes des Englischen und des Randomächtig, das war damals normal, dass sozusagen auch Weltsprachen thematisiert wurden und einige Theosophen waren ganz selbstverständlich auch des Esperanto-fähig. In den künstlerischen und fotografischen Techniken erfahren, sucht passenden Wirkungskreis.
Danke. Danke. Kleinen Moment. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Dr. Bigalke. Ich habe jetzt so kurz abgewunken, damit Ihnen noch Zeit bleibt, wenn Sie Fragen haben. Sie dürfen unsere Autorin in Bezug auf dieses Buch, auf ihre Forschung fragen, was Sie möchten, bitte.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.